Heute ist Mittwoch, der 13.11. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über einen möglichen Rücktritt der Bundeswahlleiterin, dann geht's weiter mit einer möglichen Eskalation im Nahen Osten und was Donald Trump damit zu tun haben könnte. Und wir sprechen über den Soli, der gerade am Bundesverfassungsgericht diskutiert wird. Am Ende kommen aber noch die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, ganz liebe Grüße aus New York. Ihr hört eventuell ein paar Hintergrundgeräusche hier, denn ich sitze in meiner Wohnung hier in New York und man kann es nicht verhindern, hier ist es immer ein bisschen laut, hier fahren Busse lang. Manchmal sagen Leute was, dann kommt ein Polizeiauto, es ist einfach super viel los, es ist eine riesige Stadt. Nehmt diese Geräusche vielleicht einfach mit auf, falls sie zwischendurch kommen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle dafür, aber das ist das Schöne an diesem Podcast. Wir können ihn einfach von überall machen und heute eben aus New York. Wusstet ihr vor ein paar Tagen den Namen der Bundeswahlleiterin Ruth Brandt? Ja, wahrscheinlich nur die wenigsten. Nachdem die Union in den letzten Tagen massiv Kritik an ihr geäußert hat, wird jetzt sogar über einen möglichen Rücktritt von ihr diskutiert. Ruth Brandt wurde letztes Jahr zur Bundeswahlleiterin von Nancy Faeser ernannt. Ihre Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Bundestagswahlen reibungslos verlaufen. Falls das zutrifft, sollte man also im besten Fall gar nichts von ihr hören. Ja, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz vor einer Woche angekündigt hat, dass er die Vertrauensfrage im Bundestag stellen werde und es darauf zu möglichen Neuwahlen kommen könnte, da hatte Ruth Brandt Olaf Scholz vor zu schnellen Neuwahlen gewarnt, weil es unter anderem zu wenig Papier gäbe, um so schnell alle Unterlagen drucken zu können. Ja, und in der letzten Folge hatte ich bereits berichtet, dass sich Ruth Brandt am Montag mit den LandeswahlleiterInnen treffen werde. Auch nach diesem Treffen hat sie betont, dass man die 60 Tage, die man gesetzlich hat, um nach der Auflösung des Bundestages Neuwahlen durchzuführen, ausschöpfen sollte, ja, um den Herausforderungen bei der Wahlorganisation bestmöglich begegnen zu können. Die Union, die sieht das anders, die wirft der Wahlleiterin vor, sich vom Bundeskanzler Scholz politisch instrumentalisieren zu lassen. Dazu hat sich auch Friedrich Merz geäußert. Wir hören mal rein.
Und es ist seine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir schnell eine neue Bundesregierung bekommen können. Und ich empfinde es mit unserer Bundestagsfraktion zusammen und mit der überwiegenden Mehrheit der deutschen Wahlbevölkerung als verantwortungslos, mit diesem Instrument jetzt so umzugehen, dass es eine reine Verzögerung über den Jahreswechsel wird und ganz offensichtlich parteipolitische Motive im Vordergrund stehen.
Gitta Connemann, die ist die Chefin des Wirtschaftsflügels der CDU, die hat deutlich gemacht, dass Ruth Brandt abgelöst werden müsse, sobald der neue Bundestag gewählt worden ist, da sie, Zitat, der Aufgabe nicht gewachsen sei und ihr Ruf jetzt beschädigt worden sei. Heute wird sie sich im Innenausschuss des Bundestags erklären und in der Diskussionssendung Hart aber fair machte der neue Generalsekretär der SPD Miersch deutlich, dass die Union ihre Angriffe auf die Bundeswahlleiterin sofort einstellen solle, da es, Zitat, Wasser auf die Mühlen der Extremisten sei und man in den USA bei Trump gesehen habe, was es bedeute, wenn rechtsstaatliche Institutionen angegriffen werden würden. Ja, ob das jetzt die CDU-CSU davon abhalten wird, ist eher fraglich. Zu einem früheren Termin zu den Neuwahlen zeigten sie sich jedenfalls zuversichtlich. Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der machte deutlich, dass er eine schnelle Einigung mit der SPD erwarte und die Neuwahlen auf den 16. oder 23. Februar fallen könnten. Und am Dienstagmorgen sagte er dazu, Zitat, das wird wohl ein Kompromiss werden, es ist wichtig, dass wir schnell Neuwahlen bekommen und ich hoffe und bin mir sicher, dass wir sehr schnell Klarheit bekommen, wahrscheinlich in den nächsten Stunden. Und er hat dann auch recht behalten, seit Dienstag ist jetzt klar, Neuwahlen am 23. Februar. Dafür müsste Scholz natürlich auch noch die Vertrauensfrage verlieren. SPD und Union haben sich auf diesen Termin geeinigt. Weiter geht's in den Nahen Osten. Gerade erst hat der israelische Verteidigungsminister Katz sein neues Amt angetreten, nachdem sein Vorgänger Yoav Gallant entlassen worden ist. Ja, und doch hat er sich jetzt für etwas ausgesprochen, was den Nahostkonflikt weiter eskalieren lassen könnte. Denn Medienberichten zufolge hat sich Katz für einen Angriff auf Irans Atomanlagen ausgesprochen. Laut der Zeitung Jerusalem Post soll er gesagt haben, Iran ist anfälliger denn je für Schaden an seinen Atomanlagen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, die Bedrohung zu beseitigen. Ja, und diese Bedrohung sieht Israel zum einen in der atomaren Aufrüstung, die sie dem Iran vorwerfen, und zum anderen darin, dass der Iran den Staat Israel vernichten könnte, weil sie Israel deren Existenzrecht abspricht. Bereits im Oktober hatte Israel den Iran angegriffen und dabei Raketen und auch Radaranlagen zerstört. Da der jetzige US-Präsident Joe Biden gegen einen Angriff auf die Atomanlagen im Iran ist und gleichzeitig die USA den wichtigsten Unterstützer für Israel darstellt, muss sich Israel damit wohl aber noch gedulden. Israel ist auf die militärische Hilfe der USA angewiesen, das wissen wir. Und da sich die Atomanlagen im Iran zum Teil in sehr tiefen Stollen befinden, die nur das amerikanische Militär zerstören kann, gibt es da vielleicht noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Wie das dann ab Januar unter dem neuen US-Präsidenten Trump aussehen wird, das ist noch unklar. Dieser ist ja noch mit der Bildung seines neuen Kabinetts beschäftigt, da wissen wir noch gar nicht, wer da vielleicht der nächste Außenminister wird, aber auf Trumps Unterstützung hofft der rechtsextreme israelische Finanzminister Smotrich, der eine mögliche Annexion der israelischen Siedlung im besetzten Westjordanland angekündigt hatte, indem er die Ausübung der, Zitat, Souveränität über das Westjordanland gefordert hatte und dabei auf die Unterstützung von Trump hofft. Ja, neben den Drohungen gegen den Iran machte der israelische Verteidigungsminister jetzt auch deutlich, dass es eine Waffenruhe mit der Hisbollah nur unter der Bedingung einer Kapitulation möglich ist. Doch es scheint so, als ob sich selbst die israelische Regierung in dem Thema nicht einig wäre, denn der neue Außenminister Gideon Saar hat noch am Montag berichtet, dass es einen gewissen Fortschritt, Zitat, hinsichtlich einer Waffenruhe im Libanon geben würde. Ja, und während über eine Waffenruhe gestritten wird, gehen die Kämpfe auf beiden Seiten weiter. So wurde berichtet, dass die Hisbollah-Miliz über 160 Raketen auf den Norden Israels abgefeuert habe. 7 Menschen wurden verletzt, dabei konnte die Raketenabwehr einige Geschosse abfangen. Andere Raketen seien auf offenem Gebiet eingeschlagen. Israel greift unterdessen aus der Luft den Nord- und Südlibanon an. Dabei haben sie unter anderem ein Gebäude mit 30 BewohnerInnen, darunter auch syrische Flüchtlinge, getroffen. Einige Personen seien dabei unter den Trümmern begraben. Auch an diesem Thema merken wir wieder, was es für Auswirkungen hat, dass Donald Trump jetzt US-Präsident wird. Weiter geht's für uns nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Dort wurde gestern über die Frage beraten, ob der Solidaritätszuschlag möglicherweise verfassungswidrig sein könnte. Ein besonderes Interesse an dem Thema hat die FDP, die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags fordern. Dazu klagen gerade 6 FDP-Mitglieder, darunter auch der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr, vor Gericht, da sie glauben, dass es verfassungswidrig ist, dass der sogenannte Soli immer noch erhoben wird. Grund für die Einführung des Solis war 1995 ja die Wiedervereinigung und der Aufbau in Ostdeutschland. All das musste finanziert werden. Und dazu hat die damalige Bundesregierung gesagt, Zitat, zur Finanzierung der Vollendung der Einheit Deutschlands ist ein solidarisches finanzielles Opfer aller Bevölkerungsgruppen unausweichlich. Seit 2021 müssen nicht mehr alle Bevölkerungsgruppen zahlen, sondern nur noch Unternehmen und GutverdienerInnen ab einem Bruttoeinkommen von 85.000 Euro im Jahr. Die FDP sagt aber, Leute, das reicht uns nicht. Sie finden, dass es sich beim jetzigen Soli um eine versteckte Reichensteuer für Einkommensstärkere und Unternehmen halten würde, da der Aufbau Ostdeutschlands ja bereits abgeschlossen sei. Das Bundesverfassungsgericht prüft jetzt zum einen, ob die Wiedervereinigung auch weiterhin einen besonderen Finanzbedarf darstellt. Falls die RichterInnen diesem zustimmen, müssen sie auch überprüfen, ob man nach über 30 Jahren von einem vorübergehenden Bedarf sprechen könnte. Zum anderen müsste aber auch geprüft werden, ob der Soli den Grundsatz der Gleichberechtigung verletze, weil 90% aller Menschen, die Steuern zahlen, vom Soli befreit sind. 2021 hatte die damalige Große Koalition dieses mit, Zitat, sozialen Gesichtspunkten argumentiert. Der Soli ist 2023 auch bereits am höchsten deutschen Finanzgericht diskutiert worden. Zitat, der Gesetzgeber hat einen weiten Spielraum, eine Ergänzungsabgabe wie den Soli einzuführen. Das hat damals Professor Kirchhoff gesagt. Das Gericht hat jedoch angedeutet, dass die Wiedervereinigung eine Generationenaufgabe sei und nach 30 Jahren geprüft werden müsse, ob die Abgabe noch gerechtfertigt ist. Falls der Soli tatsächlich für alle Bevölkerungsgruppen abgeschafft werden sollte, könnte dies weitreichende Konsequenzen haben. Ohne den Soli würden der nächsten Bundesregierung für das Jahr 2025 12 Milliarden Euro fehlen. Keine guten Aussichten, wenn bereits jetzt die Haushaltslage angespannt ist. Der Ökonom Tobias Henze sieht die mögliche Abschaffung des Solis positiver, indem er Unternehmen dadurch entlastet und Spielraum für neue Investitionen da wären. Tja, die gerichtliche Entscheidung wird aber noch dauern. Mit einem Urteil kann erst in einigen Monaten gerechnet werden. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal sagen, eine Vermögensteuer könnte dieses Haushaltsloch auf jeden Fall stopfen.
Werbung.
Ihr Lieben, ich habe heute wieder eine richtig tolle Empfehlung für euch, denn ihr wisst es ja, ich bin ganz großer Fan von The Female Company und es gibt dort gerade den größten Sale des Jahres. Das ist der Red Month. Get what you bleed for. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was darüber. Ich habe so wunderschöne Periodenunterwäsche von The Female Company. Ich habe sie mit Spitze, ich habe sie aber auch in Seamless, ich habe sie in einem wunderschönen Blau und jetzt gerade gibt es neu Tape in V-Cut in Botanical Green. Das sieht so schön aus, ich kann es euch nur sagen. Und ich benutze Periodenunterwäsche so, so gerne, weil sie mich einfach irgendwie schützt. Sie gibt mir ein viel freieres Gefühl und sie ist nur 1 Millimeter dicker als reguläre Unterwäsche. Sie ist so saugstark wie bis zu 5 Tampons. Sie ist garantiert auslaufsicher und man kann aus 4 Saugstärken auswählen. Und man kann sie einfach ganz normal bei 60 Grad waschen und dann wieder anziehen. Ich benutze das vor allem am Anfang meiner Periode, wenn ich mir nicht so sicher bin, was passiert und beim Schlafengehen auch total. Und vor allem auch diese schöne Unterwäsche ist für den Alltag einfach wirklich, wirklich toll. Das Beste daran, wie ich finde, ist, dass sie ohne Biozide ist, ohne Schadstoffe und garantiert und getestet. Also non-toxic Unterwäsche und das ist etwas, was so schön ist. Ich kann es euch nur empfehlen, jetzt in diesem Red Month zuzuschlagen. Mit meinem Code bekommt ihr 15% on top auf den Sale. Das bedeutet, ihr könnt bis zu 60% sparen. Der Code ist red-info, alles groß geschrieben, red-info. Schaut euch unbedingt diese schöne neue Farbe Botanical Green an. Tut etwas für euch, empowert euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurer neuen Non-Toxic Periodenunterwäsche. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Unsere Good News kommen heute aus Österreich, wo eine syrische Gemeinde den Georg-Preis für einen Einsatz bei den schweren Hochwasserschäden erhalten hat. Ihr erinnert euch bestimmt noch daran, dass im September ein heftiges Hochwasser viele Regionen in Österreich getroffen hat. Rund 300 Menschen aus der freien syrischen Gemeinde haben freiwillig und spontan bei den Aufräumarbeiten geholfen. Viele von ihnen kamen 2015 als Geflüchtete nach Österreich. Für diesen Einsatz wird die syrische Community am 4. Dezember in Wien mit dem Georg-Preis geehrt, benannt nach dem verstorbenen Menschenrechtsaktivisten Georg Lebischak. Die Auszeichnung würdigt nicht nur die Hochwasserhilfe, sondern auch ihr Engagement für Integration und Menschenrechte. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch, vor allem in diesen wilden Zeiten. Wir haben einfach bald Bundestagswahlen. Wir müssen informiert bleiben. Seid dabei, abonniert diesen Podcast, drückt auf die Abo-Glocke. Ich freue mich über jede Bewertung. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Auch hier in New York.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.